genau so eine Kultur, wo eigentlich der Mensch dann vielleicht nicht immer gesehen wird, dass man auch oft aufgrund des Stress und den Dingen, die man zu tun hat, die Wertschätzung auch mal vergisst. Das erste Aha, das ich hatte, ist, ich muss bei mir selber anfangen. Ja, wenn ich mich verändere, dann verändern sich automatisch die Dinge. Also immer wenn wir sozusagen merken, dass Dinge sich wiederholen in unserem Leben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass da ein Schattenthema dahinter steckt.
Hallo und herzlich willkommen bei Vitamin W, eurem Podcast für mehr Wertschätzung in der Arbeitswelt. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier im Podcast sprechen wir über Themen wie Führung, Transformation und natürlich die Wertschätzung mit spannenden Gästen und vielen Praxisbeispielen.
Bevor wir loslegen, stellen wir beide, eure Podcast-Hosts, uns wie gewohnt kurz vor. Ich bin Dennis. Und wenn ich nicht gerade hier vor dem Mikro sitze, dann unterstütze ich Unternehmen dabei, authentische Arbeitgebermarken aufzubauen und guten Content zu erstellen.
Ja, und ich bin Doro. Ich begleite als Beraterin und Coach Führungskräfte und Teams dabei, eine klare Identität und Unternehmenskultur zu entwickeln und auch umzusetzen. Was eben nicht nur zu höherer Mitarbeitendenzufriedenheit führt, sondern auch ganz entscheidend für die Arbeitgeberattraktivität und das Recruiting ist.
Schauen wir mal auf unsere aktuelle Podcast-Folge.
Heute mit einer ganz besonderen Gästin, nämlich mit Munira Latrasch.
Munira ist internationale Leadership-Expertin. Sie ist ehemalige Führungskraft bei Google. Ihre Mission ist eine menschlichere Unternehmenskultur. Und sie ist überzeugt, dass diese Transformation bei einem selbst beginnt.
Und wir sprechen mit ihr über Schattenarbeit, emotionale Intelligenz, echte Selbstverantwortung und darüber, warum wir unsere inneren Blockaden erkennen müssen, um authentisch führen zu können.
Es geht um Mut, Verletzlichkeit und Selbstreflexion. Aber es geht auch um systemischen Wandel in Unternehmen. Und vor allem geht es immer um Wertschätzung für unsere Schattenseiten, eben als Motor für Transformation.
Wir freuen uns sehr, dieses Gespräch mit euch zu teilen. Herzlich willkommen, Munira. Einsteigen würde ich ganz gerne einfach damit, dass du uns vielleicht ein bisschen was zu dir sagst. Was sind so die, vielleicht auch die Highlights, die Lowlights so deiner Entwicklung? Und wie bist du so zu der geworden, die du heute bist?
Ja, schön hier zu sein. Schön, dass wir uns über dieses Thema unterhalten. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich glaube, es war erstmal der Schmerz, in Unternehmen zu sein, zu sehen, dass da einfach sehr viele tolle Menschen sind und aber auch zu sehen, wie dann oft, wenn eine Kultur es nicht unterstützt, dass dann auch viel so Machtkämpfe sind, Misstrauen, auch oft aufgrund des Stress und den Dingen, die man zu tun hat, die Wertschätzung auch mal vergisst. Und ich habe gemerkt, dass nicht nur ich darunter leide, sondern auch meine Kollegen oder Freunde, die in der Arbeitswelt sind, und hatte dann irgendwann mal ein Buch gefunden, 7 Habits of Highly Effective People von Stephen Covey, der auch sehr viel darüber gesprochen hat, wie sozusagen so eine Kultur und so ein Miteinander erstmal sehr viel mit uns selbst zu tun hat. Das hat mich irgendwie so ein bisschen auf eine Reise gebracht. Ja, wer bin ich denn eigentlich? Was sind eigentlich meine Prinzipien, meine Werte, nach denen ich leben möchte? Und habe dann eigentlich erst gedacht, okay, das mache ich jetzt. Ich unterstütze Unternehmen, das zu machen. Hatte aber überhaupt keine Ahnung, wie ich das machen soll oder wie ich da überhaupt anfangen soll. Und hatte auch irgendwie das Gefühl, es ist vielleicht auch total die naive Idee. Ja, vielleicht sehr gutgläubig, weil im Außen waren so die ungeschriebenen Regeln, so ist das eben im Business. Und wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du halt ein bisschen dich nach oben kämpfen und ellbogenmäßig und das gehört einfach dazu. Und da habe ich aber gemerkt, dabei verliere ich mich selbst. Ja, so dass ich dann merke, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin oder irgendwie die Dinge, die ich an anderen kritisiere, wow, wenn ich so in den Spiegel gucke, ich mache das ja auch und habe gemerkt, ich will aber gar nicht so sein, ich will mich auch nicht so verhalten, ich würde eigentlich gerne ehrlich sein und nicht gewisse Dinge zurückhalten oder eine Maske aufsetzen, um erfolgreich zu sein oder überhaupt sozusagen in der Arbeitswelt sein zu können. Und ja, so hat die Reise angefangen, damit herum zu experimentieren. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, es ist naiv zu denken, du kannst das jetzt einfach umdrehen. Ja, da habe ich gemerkt, okay, es gibt eben Strukturen, Systeme, aber auch der Mensch, der auf eine gewisse Weise gepolt ist. Und wollte aber nicht locker lassen. Und so habe ich das, ich sag mal, das war dann gar nicht mein Job in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich war jetzt irgendwie in der Consultancy und habe jetzt da Unternehmen unterstützt, sondern ich war eigentlich selber Führungskraft, hatte einen ganz anderen Job. Ich war in der Unternehmenskommunikation, in der PR. Und nebenbei habe ich versucht zu sehen, wie ist das denn, wenn ich jetzt selber Führungskraft bin und ein Team führe, wie kann ich das denn anders machen? Wie kann ich die einzelnen Menschen sehen? Wie kann ich eine andere Kultur kreieren? Und ist das überhaupt möglich? Und das erste Aha, das ich hatte, ist, ich muss bei mir selber anfangen. Ja, wenn ich mich verändere, dann verändern sich automatisch die Dinge. Und erst dachte ich, okay, ich muss einfach nur umdenken. Wir sind ja jetzt beim Thema Transformation und irgendwann habe ich gemerkt, nee, ich muss einfach wirklich mich selbst so transformieren, dass ich auch ganz anders, also aus einem ganz anderen Raum heraus agiere. Und habe da zum Beispiel festgestellt, dass gewisse Mechanismen wie zum Beispiel Kontrolle und kontrollieren wollen als Führungskraft viel tiefer liegendere Mechanismen in mir selbst drin sind, die ich noch nicht mal wusste, dass die existieren. Ja, aber ich habe gemerkt, okay, wenn ich wirklich selbst reflektiere und selbst wahrnehme, wie ich agiere, dann agiere ich aus dem Raum der Kontrolle in vielen Momenten. Und warum mache ich das eigentlich? Und wie kann ich das verändern? Und da habe ich gemerkt, es reicht nicht, wenn ich mein Mindset verändere, oder wenn ich anders darüber denke. Ich muss da wirklich in einen persönlichen Veränderungsprozess gehen, dass das die wichtigste Stellschraube ist, um dann im Außen Veränderung zu schaffen.
Du hast ja in größeren Konzernen auch gearbeitet und da eben auch als Führungskraft bei Google zum Beispiel oder ja auch bei BMW oder ich glaube auch Red Bull. Jetzt hast du gesagt, ich habe da angefangen, eigentlich auch erstmal in mich zu schauen, zu reflektieren und zu schauen, was passiert da mit mir und wie kann ich mich verändern. Auf der anderen Seite gab es da ja Strukturen, die vielleicht nicht unbedingt so förderlich waren, um eine Veränderung dann auch in die Organisation zu tragen. Wie hat das funktioniert? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, ganz konkret habe ich gemerkt, okay, wenn ich eine toxische Kultur sehe, ja, wie kann ich aufhören, diese toxischen Verhaltensweisen selber anzuwenden? Ja, wie kann ich transparent bleiben, auch wenn andere Leute nicht transparent sind? Einfach zu sehen, okay, also ich hatte so das Gefühl, ich muss mich ja dann auch so verhalten und zu sehen, nee, ich habe eigentlich eine Wahlfreiheit. In jedem Moment habe ich die Wahlfreiheit, ob ich sozusagen das Spiel mitspiele oder ob ich sage, nee, ich möchte aber anders mit Menschen umgehen und mit mir selbst. Ja, ich möchte ehrlich sein. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dann auch zu merken, nehme ich dann Menschen überhaupt noch kompetent an, wenn ich dann ehrlich darüber spreche, wie es mir eigentlich geht. Ja, diese Ängste auch zu überwinden und diesen Mut zu haben, in dem Moment zu sagen, okay, was wäre wirklich in Integrität mit meinen Werten? Wie will ich wirklich mit anderen umgehen, auch wenn die Außenwelt das nicht mitmacht? Ja, und da ist auch viel Angst damit verbunden und auch viel dieses, ich will ja eigentlich dazugehören und dann gehöre ich irgendwie nicht mehr dazu, wenn ich anders bin. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage so konkret beantwortet hat, aber das war so das Erste. Und dann, ja.
Doch, auf jeden Fall, ja, das hat auf jeden Fall die Frage sehr gut beantwortet, denn das hat ja auch viel mit dem Thema, was ganz häufig im Kontext auch mit Führung besprochen wird oder diskutiert wird, dieses Thema der Vulnerabilität, also sich wirklich offen und verletzlich zu zeigen und einen Raum auch zu schaffen oder das in einem Raum tun zu können, wo eben genau, wo es möglich ist, wo diese psychologische Sicherheit auch da ist.
Und ich würde jetzt mal sagen, am Anfang war die psychologische Sicherheit nicht da und ich habe mich trotzdem dafür entschieden, es zu machen. Ja. Ich habe mich trotzdem entschieden, auch wenn keine psychologische Sicherheit da ist, ich möchte ehrlich sein, ich möchte transparent sein, ich möchte auch zeigen, wenn ich Fehler mache. Und ich hatte dann auch viele Erfahrungen damit, erstmal so das Gefühl zu haben, also ich hatte zum Beispiel mal eine Situation mit einem Chef von mir, wo ich dann sehr ehrlich war mit unserem Chef Und danach kam mein Chef zu mir und meinte, das war aber politisch nicht besonders gut. Da hast du jetzt politisch verloren. Das hättest du anders ausdrücken müssen. Ja. Und das war so ein Aha-Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin mir selbst treu geblieben, aber im Außen kam jetzt erstmal das Feedback, das hättest du besser nicht machen sollen. Es war jetzt nicht gut für deine Karriere. Ne? Aber in dem Moment war ich schon so weit, dass ich zu meinem Chef damals gesagt habe, nee, was du nicht verstehst, ist, ich habe gewonnen und zwar für mich selbst. Und er guckte mich an und meinte so, was? Das hat er in dem Moment gar nicht verstanden. Und Monate später meinte er zu mir, weißt du, was echt spannend bei dir ist? Du hast überhaupt keine Angst, deinen Job zu verlieren oder gekündigt zu werden. Und er sagte zu mir, dass er das eigentlich bewundert, dass ich gar keine Angst habe und da dabei bleiben kann. Und das war eben spannend, obwohl das Feedback vielleicht nicht immer sofort positiv war. Am Ende hat es mir Vertrauen geschenkt. Also es kamen dann viele Leute, die dann zu mir sagten, hey, danke, dass du die Dinge so offen aussprichst, und die mir dann mehr vertraut haben. Und dadurch wurde ich dann zum Beispiel auch befördert, nicht weil ich den Job besser gemacht habe als andere oder besser war politisch, sondern weil die Leute mir vertraut haben und mich sozusagen weiterempfohlen haben oder gesagt haben, hey, die Person, die steht für was ein. Also ich habe gemerkt, langfristig hat es meiner Karriere sogar gut getan, aber ohne dass das meine Intention war. Aber kurzfristig war dann schon oft so ein Feedback da, das jetzt nicht direkt sagte, yay, super. Aber ich habe gemerkt, je mehr ich das mache, desto mehr habe ich eine innere Stärke gefunden, weil ich mir selber treu geblieben bin. Und das hat ein Selbstbewusstsein kreiert, das nicht vom Außen abhängig war, sondern einfach nur, weil ich eben so einen Faden hatte, den ich gefolgt bin, von dem ich intrinsisch wusste, so will ich sein und so will ich durchs Leben gehen. Und das ist die Art von Businesswelt, die ich schaffen möchte. Und ich muss sozusagen, wenn ich mir selber treu bleibe, schaffe ich die dadurch, weil andere Menschen dadurch auch inspiriert werden, wenn sie ein anderes Verhalten sehen, weil dann klickt es bei denen und die merken, aha, Moment mal, ich muss ja auch nicht so sein, ich kann ja auch, ich habe ja auch eine Wahlfreiheit. Und oft, ich meine, es klingt so banal, natürlich haben wir alle eine Wahlfreiheit, aber wenn wir oft in so einer Kultur drin sind, dann fühlt es sich manchmal so an, als hätten wir eben keine Wahl, als müssten wir das so machen oder es würde uns schaden oder es würde unseren Job gefährden. Und meine Erfahrung war, es hat mir immer Inspiration gebracht, Leute, die sich an mich gewendet haben. Selbst irgendwann mal, also als ich dann mit diesen Themen angefangen habe, dann irgendein Vice President aus USA, der sich bei mir dann gemeldet hat, weil er sich mit den Themen besser mehr beschäftigen wollte und ich eine Vertrauensperson wurde für Führungskräfte, die noch nicht mal mit mir was zu tun hatten, die aber von mir gehört haben. Und ich bin dann so ein bisschen auch ein Ambassador für dieses Thema geworden. Nicht, weil es mein Job war, sondern weil ich dafür eingestanden bin. Ja, und das war dann die spannende Konsequenz in irgendeiner Form.
Ich fand vorhin diesen Aspekt bei dir spannend, Munira, als du meintest, dass es ein, dass es politisch vielleicht nicht so richtig war oder zumindest das, was deine Führungskraft dir da gespiegelt hat. Dieses ganze Politische in einem Unternehmen, in einem Konzern, so wie du das kennengelernt hast, das wirkt ja manchmal auch wie so ein Spiel, wo ganz bestimmte Regeln festgelegt werden und von allen wird immer erwartet, dass man dieses Spiel nach diesen Regeln mitspielt. Und ich fand jetzt sehr inspirierend, dass du gerade gesagt hast, ich habe vielleicht einfach die Regeln ein bisschen geändert in diesem Spiel, bist näher bei dir und bei deinen Regeln geblieben. Wahrscheinlich ist es aber überhaupt für Führungskräfte und für Mitarbeitende auch wichtig zu wissen, wie weit möchte ich denn diese Regeln auch annehmen, wie weit möchte ich das Spiel mitspielen. Und da erinnere ich mich an so einen Begriff Area of Influence aus unserem Vorgespräch, so ein bisschen an dieses, wie weit habe ich überhaupt Einfluss auf das ganze Spiel, auf meine Kollegen, Kolleginnen, auf Mitarbeitende? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen noch, wie du das so definierst, dieses Thema Einfluss nehmen?
Ja, auch eine Sache, die ich tatsächlich von Stephen Covey gelernt habe, der hat mir wirklich sehr viel beigebracht. Und ich glaube, was ich einfach daraus genommen habe, ist, okay, ich bin ein sehr praktischer Mensch, so Theorien sagen mir erstmal nichts. Ich muss die dann ausprobieren und gucken, was die dann machen. Und das war so, also er spricht vom Einflussbereich und meinte, du musst dich erstmal auf das konzentrieren, was du beeinflussen kannst in deinem Feld. Nicht all die Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, sondern finde die kleinste Sache, auf die du dich konzentrierst und dadurch wird dein Einflussbereich immer größer. Und so habe ich das auch wahrgenommen. Am Anfang habe ich gewusst, okay, also als ich gemerkt habe, okay, ich würde wirklich gerne eine achtsame Kultur kreieren, in der es Wertschätzung gibt und Vertrauen. Und habe erst mal gemerkt, wer bin ich denn? Die kleine Munira, die überhaupt weder eine Macht noch was zu sagen hat. Und dann habe ich angefangen, erstmal mit mir selbst, das war der erste Einflussbereich. Und dann mit den Menschen, die unmittelbar um mich herum sind, mit denen ich schon eine Beziehung habe. Und dann so Kleinigkeiten gemacht, wie als ich damals bei Google war, so eine Achtsamkeitsgruppe zu kreieren. Ja? Und da ist am Anfang eine Person gekommen, manchmal sind gar keine Leute gekommen. Aber in einem Jahr waren da auf einmal 800 Leute da. Und dadurch ist es größer geworden. Und irgendwann mal war das mein 20%-Projekt, dass ich 20% meiner Arbeitszeit damit verbringen konnte, achtsame Führung und emotionale Intelligenz am Arbeitsplatz Workshops zu geben und zu facilitieren und darüber zu sprechen. Also es ist dann sozusagen mein Einflussbereich ist von, ich beeinflusse mich selbst, ich beeinflusse mein eigenes Team und die Menschen um mich herum hinzu. Ich kann im Unternehmen mehrere Menschen beeinflussen, hin zu dem, dass ich dann ja irgendwann mal meinen Job gekündigt habe und dann mit 30.000 Menschen aus verschiedenen Unternehmen weltweit gearbeitet habe. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass das sich jemals so entwickelt, wollte auch nie, dass das mein Job wird. Aber da, so hab ich gelernt, wow, das funktioniert. Wenn ich mich auf meinen Einflussbereich konzentriere, kann der größer werden. Und am Ende, glaube ich, das Spannende war für mich zu merken, es ist auch egal, ob ich jetzt 1.000 Menschen erreiche oder nur eine Person, aber etwas verändert sich dadurch. Und dafür ist es das wert. Und Otto Scharmer, der nennt das Inseln der Kohärenz schaffen, in denen Veränderung stattfindet. Und wenn es dann ganz viele Inseln gibt, dann verändert sich was im Gesamten. Und so habe ich das eben angegangen, habe dann auch viele Leute aus verschiedenen Büros, damals bei Google, in ganz Europa Ambassadors gefunden, die dasselbe machen wollten und habe die unterstützt, das dann in ihren Büros zu machen. Und dann haben wir irgendwie europaweite Initiativen gemacht, wo wir gemeinsam zusammen daran gearbeitet haben. Und da, ja, so, dass wir die Hoffnung nicht verlieren, sondern merken, hey, wenn jeder von uns einen kleinen Teil dazu beiträgt, dann passiert dann trotzdem was gemeinschaftlich.
Also was ich total motivierend finde, an dem Gedanken bei sich selbst, ja, also wirklich im Kleinsten anzufangen, um Veränderungen herbeizuführen, das ist, also für mich ist es persönlich unglaublich empowering und bewirkt ganz viel. Das ist die eine positive Seite. Die andere ist natürlich auch dazu gehört, und das habe ich bei dir auch so rausgehört, auch in deinem Vortrag damals, dazu gehört auch die Reflexion dieser Schattenarbeit. Ne? Also eben natürlich zu gucken, was kann ich bewirken, wo kann ich wirksam werden, aber eben auch, hey, wo gibt es denn noch Blockaden und Barrieren und was hindert mich noch daran? Spannendes Thema, kannst du uns da noch ein bisschen abholen, was du da tust?
Ja, klar. Also das war sozusagen Teil meiner eigenen Transformationsjourney, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, da gibt es so bestimmte Themen, die sind eher versteckte Mechanismen, an die komme ich nicht mal ran, ich weiß nicht, warum die da sind. Also eines der Beispiele war, dass ich gemerkt habe, egal welchen Job ich annehme, ob ich den Job wieder kündige und dann einen neuen Job annehme, ich finde mich immer wieder in der Situation, wo ich die ganze Verantwortung auf meinen Schultern habe und viel zu viel tue. Und irgendwie auch selbst, wenn ich mir vornehme, ich möchte eigentlich weniger machen, immer wieder in so einer Rolle bin, wo ich dann merke, okay, warum ist jetzt eigentlich schon wieder alles auf meinen Schultern? Und am Anfang dachte ich, das ist das Außen. Ja, es ist der Job, es ist mein Chef, es ist die Rolle. Ja, aber nachdem ich dann den dritten Job hatte, habe ich gemerkt, nee, das bin ich. Das hat was mit mir zu tun, weil das folgt mir. Also immer wenn wir sozusagen merken, dass Dinge sich wiederholen in unserem Leben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass da ein Schattenthema dahinter steckt. Und dann habe ich angefangen, mich mit Schattenarbeit zu beschäftigen und jahrelang erstmal mit mir selbst Schattenarbeit gemacht und dann aber auch mich ausbilden lassen zum Shadowwork Guide, weil ich gemerkt habe, wow, das ist ja richtig powerful, weil eine der Dinge, die ich gemerkt habe, sozusagen dieses High Achiever, immer Dinge erreichen zu wollen, hatte was mit mir selbst zu tun, nämlich den Schattenthemen, die ich selber nicht in mir gesehen habe, dass ich meinen Wert daran messe, was ich alles erreiche. Ja. oder immer das Gefühl habe, ich muss Verantwortung für alles übernehmen, obwohl es gar nicht meine Verantwortung ist, weshalb dann auch die Menschen die Verantwortung mir immer rübergeschoben haben, weil ich immer Ja gesagt habe dazu. Ja klar, ist ja alles meine Verantwortung. Naja, und das waren so Schattenthemen, aber zum Beispiel auch als Führungskraft zu merken, wenn ich in die Kontrolle gehe, das ist ein Schattenthema, weil ich wollte ja nicht kontrollieren. Ich wollte die Leute empowern. Ich wollte, dass sie wachsen, dass sie sich weiterentwickeln. Und dann zu merken, dass ich in Situationen dann trotzdem manchmal, wenn so ein Problem auf mich zukam, erstmal gesagt habe, okay, ich löse das. Ich sage dir jetzt genau, was du zu tun hast. Und gemerkt habe, okay, erstens micromanage ich jetzt gerade und kontrolliere. Und das will ich ja eigentlich nicht. Und die Schattenarbeit hat mir geholfen, tiefer reinzugucken, was ist das denn? Warum mache ich das in solchen Momenten? Und zu sehen, okay, das hat was mit Sicherheit zu tun. Ich fühle mich in dem Moment nicht sicher, weshalb ich dann im Außen was kontrollieren möchte. Ne? Und zu verstehen, okay, ich muss praktisch den Raum in mir selbst erstmal transformieren, der als Autopiloten hat, wenn ich mich nicht sicher fühle, muss ich was im Außen kontrollieren. Und scheinbar dadurch mich sicher fühlen und merken, nee, ich muss mich im Inneren sicher fühlen, egal welche Situation ist. Und dann muss ich das Außen auch nicht kontrollieren. Genau, und Schattenarbeit ist genau das, diese blinden Flecken, unbewussten Geschichten, die wir immer wieder wiederholen, zu sehen, also sie aus dem Schatten rauszuholen, sodass wir sie sehen können und wir sie auch transformieren können, damit sie eben nicht sozusagen das Auto unseres Lebens fahren, sondern dass wir wieder in die Wahlfreiheit gehen, weil viele von uns rennen mit diesen Schatten durch die Welt, weil wir alle haben Schatten, wissen aber gar nicht, dass diese Schatten nicht nur unser Verhalten verändern, sondern auch die Art, wie wir die Welt sehen und weshalb wir dann oft zum Beispiel in Beziehungen mit anderen immer wieder dieselben Konflikte haben und denken, das gibt's ja nicht, warum kommt denn eigentlich immer dasselbe Thema in mein Leben? Ja, weil da ein Thema ist, was wir nicht sehen können. Und dann habe ich das in die Arbeitswelt mit reingenommen und festgestellt, eigentlich müsste jede Führungskraft Schattenarbeit machen, weil die oft sagen die Führungskräfte, nee, mein Team fühlt sich sicher. Aber wenn du dann die Mitarbeiter fragst, sagen die, nee, überhaupt nicht. Der spricht zwar über diese Themen, aber sie sind nicht verkörpert. Ne? Und da zu merken, okay, Schattenthemen, wir sind da blind dafür, dass oft im Außen Menschen das sehen können, aber wir können es über uns selbst nicht sehen. Und dann habe ich gemerkt, auch über meinen Geschäftspartner, der sich sehr viel mit Gruppen und Co-Kreationen beschäftigt, dass es dann auch kollektive Schatten gibt, also Schatten, die eine ganze Organisation hat oder ein ganzes Team, wie so blinde Flecken oder Hidden Structures, die wir nicht selber mehr wahrnehmen können. Ja, und das hat das Ganze auf eine ganz andere Stufe gebracht, weil ich gemerkt habe, wow, das ist eigentlich wahre Transformation, also dass wir wirklich diese Themen nicht nur aufdecken und sie sehen können, sondern dass wir sie so transformieren können, dass sie nicht mehr die Agenda sind, die im Hintergrund eigentlich unser Verhalten und unsere ganze Kultur steuert.
Das ist ja jetzt auch ein Beratungsauftrag, den du angenommen hast zusammen mit deinem Co-Founder, dass ihr eben Unternehmen oder eben Führungskräfte auch coacht, beratet hin zu diesem Thema, sich vielleicht auch verletzlicher zu zeigen, authentisch zu sein, diese Schatten anzunehmen. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was da so deine Vision ist, die dahinter steckt? Weil so wie ich mir das gerade vorstelle, eigentlich wollt ihr damit ja wahrscheinlich in Richtung Transformation der gesamten Arbeitswelt gehen, wenn ihr da möglichst viele erreicht. Wie könnte das aussehen?
Ja, also ich meine, wenn du mich so fragst, für mich ist es Transformation unserer ganzen Gesellschaft. Ja, also ich sehe das so sozusagen als, um in das neue Paradigma zu gehen, das ich sehe, das neue Paradigma für mich ist, sowohl für die Arbeitswelt als auch für unsere Menschheit, dass wir uns auf die Menschlichkeit wieder besinnen, dass wir wieder in Verbindung sind mit dem, was wir eigentlich im Außen kreieren und was für einen Effekt das auf unsere Umwelt hat, auf die Welt, auf den Planeten, auf die Gesamtmenschheit. Das funktioniert nur, wenn wir innen diese Mechanismen in uns auflösen, die immer wieder dasselbe kreieren, die immer wieder eine Gesellschaft kreieren, die zum Beispiel die Umwelt außer Acht lässt oder die zum Beispiel immer noch Kriege führt. Ja? Also da gibt es sozusagen wir können da irgendwie Statuten aufschreiben und sagen, okay, wir stehen für Menschenrechte, wir stehen für für Gleichbehandlung und so weiter und so fort. Aber wir wissen alle, in Realität wird das nicht gelebt. Wenn wir das jetzt auf ein Unternehmen runterbrechen, ja, viele Unternehmen sagen, na klar ist uns der Mensch wichtig, natürlich wollen wir einen Raum des Vertrauens, aber wir können es nicht machen, egal welche Initiativen wir kreieren. Wenn ich es jetzt auf ein sehr aktuelles Beispiel runterbreche, viele Unternehmen gehen ja jetzt so in dieses agile Zeitalter, sie merken, wir müssen agiler sein als Unternehmen. Wir müssen die digitale Transformation und die Tatsache, dass AI jetzt da ist, wir müssen uns verändern dahin. Aber irgendwie, egal welche Initiativen wir machen, es funktioniert nicht. Ja? Und das ist oft, wenn wir sozusagen ins Spiel kommen, dass Leute sagen, wir brauchen einen Transformationspartner, der uns hilft, auch die Kultur zu transformieren. Und da sagen wir halt, ne, Agilität bedeutet am Ende Vertrauen, ein Raum des Vertrauens, weil Agilität funktioniert eigentlich nur, wenn so viel Vertrauen da ist, dass alle agiler sein können, dass es eben nicht mehr Micromanagement gibt, dass Leute Selbstverantwortung übernehmen für die Lösung, ko-kreativ in Führung gehen und dadurch sozusagen ein agiles Feld schaffen, wo man viel schneller auf Probleme reagieren kann und viel dynamischer sein kann als Team. Und um Vertrauen zu schaffen, muss ich natürlich in der Tiefe mich verändern, weil wenn ich in mir drinnen Wettbewerbsgedanken habe, dann ist das nicht nur ein Denkthema. Ne? Es ist nicht nur, ich muss umdenken. Wettbewerb ist zum Beispiel, wenn ich es jetzt in Schatten, mit der Schattenlinse angucke, bedeutet, dass in mir drinnen ein Teil da ist, der sagt, es ist nicht genug für alle da. Und ich muss mich besser positionieren als andere. Oder auch dieses Gewinnen, Verlieren, Denken, das in mir drinnen steckt. Das ist viel tiefer als nur eine Denkweise, sondern das braucht eine Transformation. Und dann auch als Unternehmen braucht es eine Kulturtransformation. Sorry, Doro.
Nee, alles gut. Nein, sorry, Monira. Ich wollte gar nicht, ich wollte so schnell jetzt rein mit meiner Frage, weil ich dein Statement so spannend fand. Und zwar das Thema Vertrauen hat mich nochmal so gepackt, weil das ist ja so eine, im Grunde, es ist ein Mindset, es ist eine Grundhaltung, die es braucht, die sich entwickeln darf. Was es aber auch wahrscheinlich braucht, das vielleicht aber auch nicht braucht, das wäre jetzt eine Frage an dich, ist so dieses Thema Skills. Also wir haben oft in unseren Projekten ja auch immer mit der Frage zu tun, welche Skills brauche ich ganz konkret, um, sag mal, transformationsfähiger zu sein. Eben auch, das war ja auch im Rahmen dieser ganzen New Work-Bewegung ein Riesenthema, also diese Future Skills. Das ist ja was ganz Konkretes. Wie siehst du das? Also braucht es wirklich ganz konkrete Skills auch dazu oder reicht eigentlich, was ja schon sehr, sehr viel ist, eine Mindset, eine Haltungsänderung?
Also das ist eine super Frage, Doro, und ich glaube, ja, es braucht mehr als ein Mindset. Also Mindset ist gut, ist super, brauchen wir, sozusagen, dass wir es im Denken verstehen, dass, was das andere ist. Aber wenn wir nur dabei, also hängen bleiben beim Mindset, dann werden wir nicht das verändern. Das heißt, wir brauchen die Skills und wir brauchen die innere Transformation. Also das ist, und die Skills, die es braucht, ist, also ich nehme mal so dieses Beispiel, wenn wir uns vorstellen, die Arbeitswelt in 20 Jahren ist französisch sprechend, ja. Also wenn wir uns vorstellen, das ist die neue Sprache, die wir sprechen müssen, die Sprache der Zukunft ist französisch, dann, wenn du und ich, also Dennis und Doro und ich, wenn wir jetzt jeden Tag ein Croissant essen würden, ja, von heute bis in den nächsten 20 Jahren, dann würden wir immer noch nicht Französisch sprechen, ja. Wir würden uns französischer fühlen, ja. Ich fühle mich manchmal sehr französisch, wenn ich so ein Croissant esse, vor allem, wenn es wirklich sehr französisch schmeckt und denke so, ich bin vorm Eiffelturm, aber ich kann kein Wort Französisch sprechen, ja. Und so ist das ein bisschen mit dem Mindset-Shift, dass wir zwar sehen, ah ja, okay, es braucht ein französischeres Verhalten, aber wir bleiben dann dabei, dass wir das Croissant essen, anstatt die Vokabeln zu lernen und die Grammatik zu lernen. Und am Ende, und das ist, wo die Transformation wirklich stattfindet, Vertrauen ist nicht nur eine Idee, gelebtes Vertrauen ist was ganz anderes als die Idee von Vertrauen. Und gelebtes Vertrauen ist sehr viel schwieriger umzusetzen, weil das bedeutet, wie bei einer Sprache, wir fangen an zu sprechen und wir sagen den Satz falsch oder wir haben die Grammatik falsch. Und dann braucht es immer wieder Iterationen und einen ehrlichen Austausch, bis wir irgendwann mal merken, jetzt kann ich die Sprache einigermaßen gut anwenden. Und so Fähigkeiten, das, was wir versucht haben mit Connected Business zu machen, ist so zum Beispiel emotionale Intelligenz als Fähigkeit, als Skillset mehr zu etablieren. Und emotionale Intelligenz ist eben diese Mischung zwischen Selbstwahrnehmung, also dass ich mich selber wahrnehmen und reflektieren kann, Self-Management, also dieses, dass ich rausgehen kann aus diesem Autopilotverhalten und wieder in die Wahlfreiheit gehe und merke, was steuert mich im Außen und wie reagiere ich eigentlich auf die Situation. Das ist Motivation, besser zu verstehen, was ist denn mein roter Faden, was sind die Werte, die ich mitbringe, was ist der Purpose, den ich als Person mitbringe, wie empower ich mich erstmal selbst. Und dann geht emotionale Intelligenz aber auch ins Miteinander. Also wie kann ich empathisch mich in andere reinfühlen? Wie kann ich kommunizieren auf eine Weise, dass nicht nur ich selbst gehört werde, sondern dass andere gehört werden? Dass ich eine Konversation habe, wo ich auch mit Konflikten umgehen kann? Wie kann ich generell ein soziales Umfeld kreieren, das dann am Ende psychologische Sicherheit und Vertrauen schafft? Also ne, da braucht es Fähigkeiten dafür. Und das Spannende ist, dass viele Unternehmen das zwar verstehen, aber dann heißt es so, oh, kannst du das in 90 Minuten machen, ja? Und die Wahrheit ist, ich habe noch niemanden gesehen, der in 90 Minuten Französisch sprechen kann. Die meisten können sich vielleicht dann eine oder zwei Sätze merken, aber das war es dann schon. Also es braucht nicht nur neue Skills, es braucht die Zeit, die man wirklich auch abstellt dafür und den Raum, um diese Fähigkeiten zu lernen und um als Team und als Einzelperson in eine Transformation zu gehen. Das ist eine Reise, die braucht Raum und Zeit. Aber es ist nicht unmöglich. Also ich meine, ich sehe es, wenn Menschen sich das wirklich zu Herzen nehmen, wie kraftvoll so eine Kultur dann sein kann, die von Wertschätzung und Vertrauen geprägt ist und wo jede Person Verantwortung für ihre eigene Transformation, ihren eigenen Veränderungsprozess übernimmt. Das ist für mich das neue Paradigma, wenn wir es schaffen, als Gesellschaft so im Miteinander zu sein und wirklich zu wollen, dass alle gewinnen, aber gleichzeitig auch Konflikte nicht wegzudrücken oder Andersartigkeit, andere Meinungen, sondern Räume kreieren können, wo alle Meinungen erstmal da sein können und wir wieder in den Dialog gehen, selbst wenn sie noch so auf der anderen Seite sind, ja, so weg von dieser Separation, die wir auch gesellschaftlich gerade sehen. Aber ich finde, diese Separation von Meinungen ist irgendwie gesellschaftlich überall momentan sichtbar. Hin zu, wie können wir zusammen in einem Raum sein, auch wenn wir total unterschiedlich sind, andere Kulturen, andere Meinungen haben und trotz dieses Spannungsfeldes nicht gegeneinander sein, sondern trotzdem im Miteinander Dinge voranbringen. Ja. Die Fähigkeit haben wir ein bisschen verlernt als Gesellschaft.
Ich habe relativ viel mit so Personalabteilungen, Recruiting-Abteilungen und so zu tun. Und ich finde wirklich toll, was da manchmal für Ideen da sind, wie der Mensch in den Mittelpunkt gebracht wird. Und dann erlebe ich aber im Rahmen eines Projektes schnell, dass wirtschaftliche Zwänge die ganzen Ambitionen wieder einholen. Dass man merkt, ach komm, wir machen doch wieder weiter die Fähnchen. Wir machen quasi das, was wir immer schon gemacht haben. Und ich frage mich, was denn da so kleine Schritte sein könnten, um wie in so einer Graswurzelbewegung Stück für Stück aus einer Abteilung heraus vielleicht auch nicht nur das Mindset und die Bereitschaft in so einem Unternehmen zu verändern, sondern vielleicht irgendwann wirklich die gesamte Kultur, um zu sagen, wir wollen uns auch als total grau wahrgenommenes mittelständisches Unternehmen aus der deutschen Provinz tatsächlich transformieren. Ich glaube, das ist was, dass das erkannt wird, ja, aber dass es gemacht wird, dass man startet, auf den Weg geht, eher nein. Wie erlebst du das?
Ja, es ist echt eine gute Frage, Dennis. Und ich glaube, natürlich für viele fühlt sich das an wie so ein Riesenberg. Wo soll man denn da überhaupt anfangen? Und auch da sieht man, ist es oft so, dass man denkt, ich habe überhaupt keinen Einfluss auf dieses große Ganze. Ja, viele sagen zu mir, ich finde es super, was du sagst. Ich will es auch gerne machen. Aber mein Vorstand, der lebt das überhaupt nicht vor, so, ne? Zum Beispiel habe ich ganz oft, ja. Also natürlich im Idealfall gäbe es Vorstände, CEOs und Führungskräfte, die voll und ganz dahinter stehen würden, das vorantreiben. Aber die Realität ist, dass oft eben Menschen aus dem HR, die sich mit den Menschen viel beschäftigen, oft viel mehr Weitsicht haben, was es braucht, als die Führungskräfte drüber, ja, weil die sich oft dann halt sehr viel mehr mit den Finanzen beschäftigen. Meine Erfahrung damit ist Nummer eins, wenn man sich mit den Themen wirklich beschäftigt, ist es auch wirtschaftlich lukrativ. Es ist halt nicht ein Quickfix. Ja? Also es ist halt nicht kurzfristig gedacht, sondern es ist eine langfristige Strategie. Aber vielleicht müssen wir da auch raus, ständig kurzfristige Lösungen zu schaffen und zu sagen, wir gehen wieder zurück dahin, dass wir sozusagen 3-Jahres-Pläne machen und 3-Jahres-Strategien, sodass wir wirklich auch nachhaltig eine Veränderung schaffen und nicht nur kurzfristig überleben und dann nächste Quartal müssen wir wieder überleben. Ne? Weil das schafft natürlich, dass wir gewisse Initiativen nicht machen, obwohl die eigentlich wichtig wären, weil sie nicht so dringlich sich anfühlen wie die finanzielle Lage. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich total an Graswurzel glaube, dass ich das auch immer wieder sehe, dass, was wir gesehen haben mit Unternehmen, ist, wenn einzelne Mitarbeiter sich dafür einsetzen und dann so kleine Grüppchen kreieren. Oder, also eines der Dinge ist, dass wir Ambassadors angefangen haben auszubilden, sodass es einzelne Ambassador für diese Themen innerhalb des Unternehmens gibt. Weil natürlich, wenn ich jetzt von außen in ein Unternehmen gehe, werde ich nie Veränderung schaffen. Es muss von innen passieren, bei den Mitarbeitern selbst. Das heißt, wir haben angefangen zu sagen, wie können wir uns selbst am Ende also dass die Leute uns nicht mehr brauchen. Wie können wir eine Rolle schaffen, dass wir sagen, okay, wir machen uns unsichtbar und wir empowern euch, diese Veränderung zu machen. Weil das sind natürlich die Experten, die genau wissen, was das Unternehmen braucht. Und eben so Ambassadors schaffen, kleine Inseln supporten, dass wir haben zum Beispiel mit einem Unternehmen das Projekt gemacht, mit einzelnen Teams schon mal in diese Transformation zu gehen und dann zu sehen, was verändert sich bei diesem Team und wie inspiriert es dann andere, wenn dann ein Team komplett das einfach schon mal umsetzt, sodass andere sehen, hey, da verändert sich was, die kommunizieren besser, die haben mehr Spaß bei ihrer Arbeit, was ist denn bei dem Team anders jetzt als, ne? Und uns auf die zu konzentrieren, die schon Feuer und Flamme für die Themen sind und die zu supporten, sich nicht so alleine damit zu fühlen, sondern zu sehen, dass sie Wirkungskraft haben und dass diese Wirkungskraft, wie klein auch innerhalb Unternehmen, so kleine Inseln der Kohärenz schafft, sodass das Unternehmen am Ende trotzdem beeinflusst, auch wenn es am Anfang sich nicht so anfühlt. Und oft werden dann eben die Führungskräfte auch darauf aufmerksam, wenn sie sehen, hey, da passiert was, da verändert sich was, diese Mitarbeiter sind ganz anders drauf. Wir hatten einmal in einem Unternehmen so eine Vorständin, die hat gemeint, so eine Mitarbeiterin war bei uns in so einem Workshop, das war außerhalb der Firma, und die meinte, ich hätte gern, dass ihr mit meinem Team das macht, was ihr mit ihr gemacht habt, weil die ist so Feuer und Flamme, seit sie da rausgekommen ist, und die hat sich so verändert. Ich hätte gerne, dass es alle Mitarbeiter haben. Also ich glaube, dieses daran glauben, selbst Führungskräfte, die sagen, ich will da schon rein, dass die es einfach eine erste Initiative machen und einfach mutig erstmal einen Anfang machen, ohne vielleicht gleich alles verändern zu können, aber zu merken, hey, ich kann den kleinen Einflussbereich verändern und damit passiert Veränderung. Ne? Es schafft Hoffnung für viele Mitarbeiter, wenn solche Initiativen da sind. Es schafft auch eine andere Mitarbeiterbindung. Ja? Wenn ich weiß, mein Unternehmen versucht, so eine Kultur zu schaffen, dann bin ich auch viel motivierter, mich dafür einzusetzen. Ne? Also natürlich ohne es zu manipulieren, es muss natürlich dann ernst gemeint sein, aber eine ehrlich ernst gemeinte Initiative, auch im Unternehmen einfach offen mal zu sagen, hey, wir wissen, dass wir nicht da sind. Wir wissen, dass wir gerade ganz vieles nicht richtig machen. Aber helft uns doch, das gemeinsam zu verändern. Allein schon sowas, ja, kreiert Berge von Inspiration, weil die Mitarbeiter, die haben da richtig Lust drauf, ja. Ja, das ist jetzt mal so.
Ich finde das auf jeden Fall ein tolles Schlusswort schon, weil wir haben viel von dir gelernt, Munira, heute. Auch ohne, dass wir jetzt so die Polykrisen angesprochen haben, haben wir eigentlich gemerkt, dass sich etwas verändern muss in der Gesellschaft und dass wir auch mit Transformation dem Ganzen begegnen müssen, dass auch eine kollektive Transformation möglich ist, dass sowas aus dem Unternehmen heraus passieren kann, auch gegen Widerstände, vielleicht mit so einem steten Tropfen, der den Stein höhlt. Also ich finde, da war sehr viel Motivation, Mut und Hoffnung mit drin, gerade in all dem, was du gesagt hast.
Das finde ich super, weil darum geht es auch, ne? Die Hoffnung wieder zu sehen, dass da am Ende des Tunnels auch was ist. Und ich hatte das mit euch beiden schon geteilt, aber eben auch zu sehen, dass vieles von dem, was wir vielleicht jetzt gerade anschieben, vielleicht nicht unbedingt, das Ergebnis wird vielleicht nicht unbedingt sichtbar für uns sein, aber für die Generationen, die kommen, für die jüngeren Menschen, für die nächsten Generationen. Und ich habe auch das Gefühl sozusagen, also mir gibt es total viel Motivation, zu diese Frage mir zu stellen, was will ich gerne machen, dass eine bessere Welt für die nächsten Generationen, die kommen, hinterlässt. Und es gibt mir viel Motivation zu sagen, okay, wenn wir jetzt sozusagen Grundlagen dafür schaffen, dann kann vielleicht die nächste Generation das Ding drehen. Und dafür ist es das wert, sich dafür einzusetzen. Und es gibt mir einfach auch eine ganz andere Sinnstiftung im Leben, außer ich sag mal, Überleben und Miete zahlen und solche Dinge, zu sagen, hey, was, wenn wir gemeinsam eine bessere Welt schaffen? Und ich glaube ganz fest daran, dass Unternehmen einen Vorbildcharakter dafür haben und auch extrem viel verändern können, weil sie so einen Großteil der Bevölkerung tagtäglich in ihren Räumlichkeiten haben oder generell tagtäglich mit denen in Verbindung sind, dass wir zu einer besseren Welt beitragen können und zu einer Vorbildfunktion gesellschaftlich, wie wir miteinander sein können und gleichzeitig natürlich wirtschaftliche Erfolge und so weiter und so fort, aber ohne sozusagen unsere Umwelt dann auch damit zu belasten, sondern wie können wir das auch auf eine Weise machen, die regenerativ ist, wo wir was zurückgeben für unsere Gesellschaft, für die Umwelt, für die nächste Generation, die kommt.
Was für ein Gespräch. Ich bin tief beeindruckt, wie klar Munira zeigt, dass Veränderung nicht nur in Strukturen, sondern zuerst in uns selbst beginnt.
Mich hat besonders ihr Blick auf die Schattenarbeit bewegt. Also zu erkennen, dass viele unserer Verhaltensmuster ganz unbewusst ablaufen und dass echte Wertschätzung auch bedeutet, genau diese Seiten liebevoll anzunehmen.
Und wie Munira gesagt hat, Vertrauen ist kein Konzept. Vertrauen muss gelebt werden. Das braucht halt Zeit, das braucht Übung, das braucht den Willen, auch in Unternehmen neue Wege zu gehen.
Na, ganz genau. Also für mich ist es ein echtes Zukunftsthema. Wenn Organisationen sich wirklich transformieren wollen, dann beginnt das mit den Menschen darin und eben auch mit dem Mut, sich selbst zu begegnen und in die Tiefe zu gehen. Denn die Welt von morgen können wir eben nicht mit den Mustern und Regeln von gestern neu bauen. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Schluss dieser Folge. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns gerne auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform und hinterlasst eine Bewertung.
Und schaut doch gerne mal auf unserer Website oder auch auf LinkedIn vorbei. Vielleicht ist ja auch unser Thema Zukunftssparring für mehr Veränderungsenergie beziehungsweise Next Me, Next We genau euer Thema.
Ja, denn vielleicht habt ihr euch auch selbst schon gefragt, also was kommt eigentlich, wenn das Bewährte nicht mehr so trägt und das Neue noch nicht sichtbar und klar ist? Und in genau solchen Übergängen liegt für uns nämlich etwas ganz Besonderes. Da entsteht Raum für Neues, für Klarheit und für echte Identität. Euch zu unterstützen, genau diese Klarheit zu erlangen, das ist unser Ansatz Zukunftssparring.
Vielleicht konnten wir euch ja neugierig machen. Wir sagen bis bald bei der nächsten Folge von Vitamin W.
Bis dahin, bleibt wertgeschätzt.